Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Lieber Adrian, schön, dass du da bist zur dritten Ausgabe der Gesprächsreihe.
Ich freue mich.
Über deine Erfahrungen als Kinomacher. Und in der zweiten Folge, also in der vergangenen Folge, haben wir darüber gesprochen, wie du vom Studium zurück nach Biberach kamst und wie du dort aus den Kinobetrieben deines Vaters eine Keimzelle des deutschen Films gemacht hast und wie du bei der Gilde angefangen hast. Und wir haben schon angeschnitten, wie du von den Filmemachern darauf angesprochen worden bist, Mensch, mach doch mal ein Familientreffen für die Branche. Und das hast du dann auch gemacht. Und darüber wollen wir heute sehr ausführlich sprechen, und zwar die Biberacher Filmfestspiele.
Also, die ursprüngliche Idee kam bei dem Besuch von zwei bedeutenden deutschen Regisseuren, Bernhard Sinkel und Alf Brüstelin, die kurz hintereinander, so im Abstand von einem Monat, mit dem Film bei mir in Biberach waren. In den 70er Jahren, also exakt, das war, muss 1978 gewesen sein. Und die sagten, Adrian, wir kommen alle, wir deutschen Filmemacher, wir, selbst die Österreicher, die Schweizer, wir kommen mit unseren Filmen alle zu dir nach Biberach, um sie deinem hervorragenden Publikum vorzustellen und mit ihnen zu diskutieren. Aber eigentlich wäre es doch mal toll, wenn wir alle zusammen auf einmal kämen. Und vor allem aus einem Grund, untereinander haben wir keine Kontakte eigentlich. Mhm. Ne? Gut, da gibt's die Münchner Clique, die Berliner Clique, die Hamburger Clique, die Kölner Clique und so fort. Aber man trifft sich mal vielleicht auf einem Festival, wo dann man sich Filme anschaut oder mit einem eigenen Film vertreten ist. Auf der anderen Seite großen Kontakt hat man nicht miteinander. Man redet auch nicht über das, was eigentlich uns für uns elementar wichtig wäre, die Schwierigkeiten, Film überhaupt zu machen, Film überhaupt ins Kino dann zu bringen, ja, Verleiher zu finden. Dann die Zensur, ne, wenn man das überhaupt so sagen darf, freiwillige Selbstkontrolle, ne, ist immerhin eine Bewertung für eine Alterseinstufung, dann die Prädikatisierung, dann Filmförderung, ja. Mittlerweile gibt es ja nun mehrere Bundesländer, die auch eine eigene Filmförderung haben, dann der Bund fördert und so fort. Aber alles verbunden mit Problemen, ja, wie überhaupt einen Film zustande zu kriegen, bis er tatsächlich kinoreif ist, ne, das ist eine Sache, über die sollte man sich doch auch mal konzentriert unterhalten können. Und das wäre bei dir in Biberach ohne weiteres möglich. Da sind wir zusammen, wir werden nicht gestört, ne, und wir zeigen uns gegenseitig die Filme und deinem Publikum. Aber sonst wollen wir niemand dabei haben, nicht die Mafia. Mit der Mafia, das muss ja was für eine Mafia, dann haben die mich aufgeklärt. Sie meinen damit die großen Budgetträger, die auf allen Veranstaltungen in Sachen Film bei jedem Festival herumschleichen, ja, die Besserwisser.
Schlechte Stimmung machen.
Die Besserwisser, die sich in jede Diskussion nach dem Film einmischen und das Publikum dann dabei gängeln, im wahrsten Sinne des Wortes, das wollen wir nicht haben. Mhm. Also mach sowas. Gut, und dann kam tatsächlich noch ein Dritter im Bund dazu, Otto Karunze. Hamburger Filmemacher, der sehr anspruchsvolle Filme wie Lord von Barmbek, Verlorenes Leben, Himmel ohne Sterne und so fort machte. Und der sagt, das wäre eine wunderbare Idee. Ne? Und ich würde dich dabei unterstützen, sagte er zu mir. Ich schicke dir meine Sekretärin 2 Wochen nach Biberach und die soll dich briefen, wie man ein Festival aufbaut. Ne? Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Ne? Und so bin ich praktisch gezwungenermaßen in dieses Abenteuer gestartet. Und das nannte sich dann auch noch nicht Biberacher Filmfestspiele, sondern das Filmfest der deutschen Filmemacher. Mhm. Nee, Familienfest. Ich korrigiere mich, Familienfest der deutschen Filmemacher. So hieß es dann auch. Und tatsächlich kamen um die 20 deutsche Filmregisseure. Da war natürlich auch der Alexander Kluge und der Edgar Reitz und selbstverständlich Bernhard Sinkel und Alf Brüstelin und Otto Karunze und viele mehr waren dabei und zeigten ihre Filme und sich gegenseitig selbstverständlich auch und dann dem Publikum mit in Diskussionen. Nun muss man dazu sagen, ein Jahr zuvor, nämlich 1978, 1979 war ja die Gründung dann dieses Familienfestes, habe ich einen weiteren Kinosaal eröffnet. Vorher waren es ja nur die zwei großen Säle mit 650 und 500 Plätzen und da hatte ich das sogenannte Sternchen erfunden und ein Saal mit 70 Plätzen nur. Und den brauchte ich auch dringend, damit ich wirklich die härteste Filmkunst, vor allem auch Dokumentarfilme, solche Sachen, die schwierig ihr Publikum fanden, überhaupt zeigen zu können und nicht in einem 500 Platz Theater.
Ja.
Ja. Und dieses Kino war was ganz Besonderes, was ich mir da habe einfallen lassen. Ein multifunktionaler Raum, einmal geeignet für Diskussionen nach den Filmen, zum anderen mit Gastronomie verbunden. Ja. Und dann auch noch nutzbar tagsüber als Café und Anreizraum für junge potenzielle Kinobesucher. Also mit anderen Worten, das wurde dann tatsächlich ein solcher Raum. Aber dazu braucht man eine spezielle Bestuhlung. Es gab im Boden eingelassene drehbare Plattformen, auf denen stand jeweils auf jeder Plattform ein Sofa und ein Tisch davor. Und da konnten vier Personen sitzen. Man konnte dann zum Beispiel tagsüber oder nach den Diskussionen, nach den Filmen am Abend immer zwei Plattformen gegeneinander orientieren und dann war da eine Sitzgruppe für acht Personen mit Tisch davor. Ja. Mit Gastronomie, da war richtig eine Theke mit Bedienung, dahinter Ausschank für gezapftes Bier, Wein und alles drumherum und mit Essen, sogar eine Küche dabei. Da. Tagsüber funktionierte das wunderbar. Das wurde nämlich dann schnell zum absoluten Supertreff der Schüler, der Gymnasien, der daneben liegenden Gymnasien und der Hochschule. Wir haben ja auch eine Hochschule in Biberach für die Studenten. Und ich habe das dann so gemacht, dass damals jedes Produkt nur eine Mark kostete. Ein belegtes Sandwich, ein Kaffee, ein Sprudel, egal was, alles nur eine Mark.
Ach, super.
Die haben die Bude gestürmt. Ne?
Ja.
Das führte so weit, dass sogar manchmal ein Lehrer mit einer ganzen Schulklasse da reinkam, Unterricht machte und die konnten dabei noch eine Kleinigkeit essen und was trinken. Unglaublich. Und dann zeigte ich Kurzfilme. Das Ganze war dann möglich, weil ich dort nicht eine normale Projektion durch den Raum dann vorgesehen hatte, sondern eine Rückprojektion auf eine sogenannte Maratha-Scheibe, eine Spezialkonstruktion. Da konnte man dann Film auf die Rückseite projizieren. Das Einzige, was ich machen musste, dass der Projektor dann halt dann das Bild umgekehrt projizierte. Das kann man Projektor einstellen und so haben sie dann auf der Rückseite das verkehrte Bild projiziert und von der anderen Seite, von der Publikumsseite, war es dann richtig. Ne? Und das dann natürlich mit hervorragendem Ton, Lautsprecher ohne Ende in dem Raum, ne? Und dann schließlich sogar noch mit einer Sennheiser Infrarotanlage, die dazu diente, dass man Film zweisprachig parallel anschauen konnte. Also, ich habe sogar noch eine Kopie, das ist die von amerikanischen Freund, von Wim Wenders. Ne? Und so konnte ich den Film zeigen, die synchronisierte Fassung vom amerikanischen Freund, der ja dreisprachig war, Deutsch, Französisch und Englisch, die synchronisierte Fassung auf Deutsch über die normalen Kinolautsprecher und mit Kopfhörer parallel, das gleiche Bild natürlich, der Originalton dreisprachig. Und auf dem Filmstreifen war der Lichtton einkopiert und auf der anderen Seite in einer Magnetspur der Magnetton.
Ach, fantastisch. Und das wurde synchronisiert dann, also synchron abgespielt, meine ich.
Parallel.
Ja, das
konnte man parallel. Ne? Ja, es war auch dann der
höchster Standard.
Es war auch dann die Eröffnungsvorstellung. Dieses Kino wurde eröffnet am 10. März 1978 mit Wim Wenders zusammen.
Ach.
Mit dem amerikanischen Freund.
Für 70 Plätze.
Ja, jetzt pass mal auf. Ja. Unter diesem Filmkunstkino war der große Saal Urania mit 500 Plätzen. Dort lief die synchronisierte Fassung für das Publikum, das es in Deutsch sehen wollte. Und im Studio, zeitversetzt, etwa eine Stunde, zeitversetzt, diese Sonderfassung. Und da saß dann 70 Plätze auch ausverkauft. Publikum zum Teil, die auch das Synchronisierte gehört haben mit dieser Spezialkopie und vom Magnetstreifen per Kopfhörer die Originalfassung.
Hast du dann auch wieder die Filmrollen hin und her geschoben? Nee, das waren schon unterschiedliche Kopien dann.
Ja, okay, genau, ja, gut. Das waren zwei unterschiedliche Kopien.
Aber warum
ganz dann normale Lichttonkopie, ja, und dann die mit diesem Magnetspur.
Okay, aber warum zeitversetzt dann? Das hätte ja auch parallel
geklappt. Ja, weil der Wim da war und der Wim wollte natürlich bei beiden Vorstellungen mir diskutieren.
Ja, okay, klar.
Seine damalige Stunde. Die Hauptdarstellerin und seine damalige Lebensgefährtin Lisa Kreuzer war auch dabei, ne? Mhm. Und wir standen zuerst im großen Kino, ja, dann und haben die Diskussion gemacht und anschließend, ja, im Sternchen, so hieß, ja, heißt das Kino, gibt's ja heute noch oben, ja. Also ein Hit, ne? Also ein absolutes Traumobjekt, tagsüber Kaffee mit filmischen Schmankerln für ein junges Publikum, mhm, das sich damit buchstäblich in das Medium Film hineingezogen, mhm, habe, und abends dann als Filmkunstkino mit drei Vorstellungen immer. Die erste ist so um 18 Uhr, dann 21 Uhr und jeden Tag eine Nachtvorstellung.
Mhm. Wow.
23 Uhr. Jeden Tag, ne?
Ja.
Und es hat funktioniert, ne?
Ja.
In der Spitzenzeit hatte ich mal in diesem 70-Platz-Kino im Jahr 40.000 Besucher.
Wow.
Bei 70
Platz. Dauer ausgelastet.
Das ist unglaublich, lief, ja, das, ja. Und das Publikum kam überall her, aus, ja, ganz Oberschwaben, ja, ja. Denn da lief dann wirklich, also, ich möchte nicht übertreiben, aber 40% des Filmanteils waren Dokumentarfilme. Also wirklich außergewöhnlich. Und dann viele Filmreihen, speziell zum Thema Demenz zum Beispiel. Mhm. Oder, mhm, die Seminarvorstellung zum Beispiel, mhm, ja, für die Bundeszentrale und die Landeszentrale zur Zeitgeschichte, die habe ich dort oben natürlich, mhm, und zwar die ideale Räumlichkeit natürlich für Diskussionen und für Seminare, wenn man die Gastronomie noch dabei hatte. Mhm. Und man konnte sogar damals, die ersten 10 Jahre war das noch so, rauchen.
Okay.
Und auch das war mit ein Hauptgrund, dass ich eine Rückprojektion machte, ne? Denn da drin wurde gequalmt während Film, geraucht, gegessen, getrunken, ja, und Film geguckt, und sonst wäre ja der Projektionsstrahl immer durch diesen Nebel durchgegangen. Ja, also Nebel. Ja, ja, und deswegen eine Rückprojektion.
Ja.
Super, ne? Genau. Später habe ich dann das mit
dem Rauchen. Das brauchen wir nicht mehr, ja klar.
Später habe ich das dann mit dem Rauchen eingestellt. Ne? Mhm. Also das war das ideale Ergänzungskino für mein, mhm, großes Filmkunsttheater und ein super Studio, das dann, mhm, jahrzehntelang wirklich die Heimat des deutschen und internationalen Filmkunstfilms war, hochdekoriert. Jedes Jahr habe ich Auszeichnungen vom Land und vom Bund, mhm, bekommen dafür, für meine Programmgestaltung. Und es war natürlich als Präsident der Gilde Deutsche Filmkunsttheater auch der Branche schuldig. Ne? Ich wollte mich ja nicht blamieren, dass ja, ausgerechnet, okay, der Boss von dem Laden dann auch noch kein gutes Kinoprogramm, mhm, macht. Ne? Also ja, ich gehörte, ja, dann immer zu den Besten, Gott sei Dank. Ne?
Okay.
Naja, also, und das war natürlich dann auch für die Eröffnung der ersten Biber H5-Festspiele, damals noch genannt Familienfest der Filmemacher, im Dezember 1979. Mhm. Ja. Ich habe jetzt erst neulich, also ich habe immer gelogen, es war dann nicht nur in diesem Raum, sondern in den beiden anderen Kinos auch, mhm, also Filmtheater Urania und Sternchen, mhm, die beiden großen Säle und dann das kleine, 3 Tage war das und waren immerhin 1500 Besucher. Mhm. Ja, ich habe immer gedacht, es waren nur 800, aber mittlerweile habe ich nachgeschaut, 1500 waren es an diesem Wochenende.
In 3 Sälen, also du hattest 3 Sälen.
In 3 Sälen und, mhm, da lief es von Nachmittags bis nachts, ne, mhm, in 3 Sälen. Und es war ein super Programm sicher, ne, und die Filmemacher waren begeistert, die Gespräche waren überragend. Und dann habe ich auch gleichzeitig etwas ganz Besonderes gestartet. Immer Samstagnacht ab 24 Uhr ein Gespräch mit allen anwesenden Filmemachern, Samstagnacht ab Mitternacht, mhm, zu einem Thema über den deutschen Film.
Okay.
Und das war natürlich in diesem Sternchen ideal. Und da hocken die zum Teil bis morgens um 3, 4 und haben sich die Köpfe heiß geredet.
Aber mit Publikum.
Ja, natürlich.
Ja, klar. Ja. Okay. Ja.
Wobei natürlich die reservierten Plätze für die Filmschaffenden, ja, mhm, und dann das Publikum hat einen Saal gefüllt und zum Teil standen die dann in den Gängen kreuz und quer, da waren meistens über 100 Leute drin.
Okay.
Ja, und haben sich die Köpfe heiß geredet über die deutschen Filmemacher und ihre Probleme, Filme zu machen, ja, zu unterschiedlichsten Themen. Die Themen habe ich immer vorgegeben, die waren sogar ausgedruckt im Programm. Naja, und ich habe natürlich nicht gedacht, dass das überhaupt weitergeht. Ich dachte, das wäre eine einmalige Sache. Und dann natürlich fast zwangsweise, du musst das machen, kamen die zweiten auch, ne?
Dann. Und du hattest ja auch noch keine Erfahrung. Das war das erste Festival.
Ja, richtig, genau. Ja. Ja, aber dann 1500 Besucher doch. Und dann der Rummel, der drum entstand. Ne? Und die kamen ja von ganz Deutschland, die Filmmacher. Nicht alle bloß von München oder von Hamburg. Und ja, also es war schon eine faszinierende Sache. Und dann war ich fast gezwungen, ein zweites Mal das auch zu machen. Aber parallel dazu habe ich dann dicke Proteste bekommen. Ja, denn beim ersten Festival waren tatsächlich nur Spielfilme. Spielfilme aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. Na, Peter Patzak zum Beispiel ist ja Österreicher. Na, gell? Also die waren auch dabei. Ne? Gut, aber nur Spielfilme. Und dann kamen die Dokumentarfilmer. Das geht doch nicht, Adrian. Ja, du hast es jahrelang unsere Filme auch gezeigt und bei dem Festival dürfen wir nicht dabei sein. Das geht doch nicht. Dann habe ich tatsächlich im Jahr drauf parallel zum zweiten Festival, das dann im November war, ein zweites Festival und zwar ein Dokumentarfilmfestival gemacht.
Okay.
Speziell nur für die Dokumentarfilmer. Okay. Richtig, ich glaube, das hat auch damals noch niemand gemacht.
Okay.
Ja, das war natürlich dann schon heftig, zwei so Festivals zu organisieren, ja, und natürlich Kosten auch, ne? Du musst ja die Reisekosten zahlen, du musst Hotelunterbringung und alles, ne? Und dann habe ich beim dritten Festival, habe ich dann das Festival einfach größer gemacht, in Tag länger und die Dokumentarfilme mit den Spielfilmen zusammengefasst, ja. Dann gingen natürlich die Besucherzahlen immer mehr nach oben. Und ich glaube, das war beim vierten schon, habe ich dann wirklich den genialsten Einfall, Entschuldigung, wenn ich mich selbst lobe, ja, gehabt. Also ich kann die Jungen nicht ausschließen, ja. Und dann habe ich als erstes die Hochschule für Film und Fernsehen in München eingeladen mit den Kurzfilmen der Studenten. Und das war natürlich ein grandioser Schachzug, ne? Denn später habe ich natürlich die anderen Hochschulen, die Berliner, Hamburg und so, dann Ludwigsburg, als Ludwigsburg gegründet wurde, auch dazu eingeladen. Und das, die sind mit den Kurzfilmen gekommen und später waren sie mal große, ne? Und haben Spielfilme gemacht und wurden dann ganz große, ne?
Wer also, denn zum Beispiel?
Also jetzt nenne ich einen Mann, Sönke Wortmann.
Ach.
Hat studiert an der Hochschule und kam mit seinem ersten Übungsfilm, ja, ja, dann zu mir, wurde eingeladen von mir. Ich habe dann also natürlich die Filme nicht einzeln gezeigt, sondern immer mehrere Kurzfilme in Blöcken zusammengefasst. Ja. Und am Anfang waren es immer zwei Blöcke mit mehreren Filmen. Natürlich nach jedem Kurzfilm ein Break und dann eine Diskussion mit dem Publikum und dann kam der nächste, ne, oder die nächste, ja. Also Sönke war da mit dem ersten sein erster Kurzfilm, den er gemacht hat an der Hochschule in München. Und im Jahr danach kam er mit seinem zweiten Film, wurde auch von mir eingeladen. Im nächsten Jahr mit seinem dritten auch. Und es war sein Abschlussfilm. Und der hieß Allein unter Frauen und war in abendfüllender Spielfilm und hat gleich den Preis als bester Spielfilm bekommen.
Nee, ach was.
Ja.
Okay.
Ja. Und dann, das war dann halt wirklich auch mein Geheimnis der Biberacher Filmfestspiele.
Ja, ja, ja.
Die ganzen Filmschaffenden, die begonnen haben, Filme zu machen an den Hochschulen, ja, die mit einzuladen und die bleiben dir dann treu. Das vergessen die nicht. Ne? Und ich könnte jetzt Dutzende von Namen nennen. Martin Enlen zum Beispiel, ne? Der kam mit seinem allerersten Film von der Hochschule in München bei mir, war dankbar, dass ich den Film gezeigt habe, weil ihn keiner sonst zeigen wollte. Auch nicht das hochgelobte Hof wollte ihn zeigen. Nein, kam zu mir, ich habe ihn gezeigt, ne? Und jetzt hat er mittlerweile, ich glaube, 150 Filme gemacht. Natürlich viel fürs Fernsehen, ja, aber das ist alles Kino und Fernsehen. Diese Trennung habe ich nie verstanden, ja. Denn Film ist Film, ja. Genau. Okay. Auch wenn dann beim Fernsehen gewisse Regularien da sind, die dürfen nicht länger wie 89 Minuten sein, ja. Ja, und dann wollen die Redakteure natürlich einen gewissen Einspruch beim einen oder anderen vornehmen, ja, und reden mit und so fort, klar, aber was soll's, ne? Film ist Film, ne? Und um es ehrlich zu sagen, ich glaube, kaum ein deutscher Filmproduzent oder Filmregisseur könnte ohne das Fernsehen überleben. Mhm. Das war damals schon so und ist auch heute noch genauso. Ne?
Okay.
Insofern gehört es zusammen und deswegen war es klar für mich, dass ich auch dann Fernsehfilme mit reinnahm und Spielfilm ist Spielfilm, ne? Ob es Fernsehen oder Kino ist. Und später habe ich dann eigene Serials eingerichtet, also Spielfilm, Debüt-Spielfilm, Dokumentarfilm, Fernsehfilm, Kurzfilm, bis zu mittellanger Kurzfilm, ja. Und dafür einen eigenen Preis ausgelobt, ne? Und somit konnte ich natürlich das Programm ausweiten. Später waren es ja dann 4 Kinosäle sogar und 5 Festivaltage. Ne? So hat sich das verändert bis zum 40. Jubiläum dann. Ja.
Wann hieß es denn das erste Mal Biberacher Filmfestspiele?
Ab dem zweiten Mal schon.
Ab dem zweiten Mal schon,
ja,
okay. Also.
Genau, ab dem zweiten Mal schon, ja. Und wie gesagt, beim dritten Mal war dann die Zusammenfassung mit den Dokumentarfilmen. Und schon ein Jahr später habe ich die Kurzfilme dazu genommen, ja. Und dann war das natürlich schon so eine Werkschau des deutschen Films, wenn man so will. Ja. Einmal im Jahr, klar, alles neue Filme, die waren vorher noch nicht im Kino gelaufen, ja, und auch nicht im Fernsehen, ja. Und das war dann die Grundbedingung. Ne.
Waren auch schon mal Filmemacher böse mit dir, wenn du sie nicht nehmen konntest oder wolltest? Ich meine, konnten ist ja auch einfach nur ein Begriff. Du kannst ja nicht hunderte von Filmen zeigen in 3 Tagen, also.
Gut, am Anfang, beim 1., 2., 3. Festival, da waren auch Filme dabei, die waren schon auf dem Markt, ne. Es ging nicht anders, ne. Mhm. Aber dann später bin ich dazu übergegangen, dass ich dann halt einfach gesagt habe, der Film soll vorher noch nicht im Kino gelaufen sein und nicht im Fernsehen. Mhm. Aber durchaus auf einem anderen Festival, ja. Da habe ich keine Probleme gehabt. Ne? Mhm. Und da Hof immer circa 3-4 Tage vor mir war, ja, das gelobte Hof, ne? Und manch anderes Festival auch, Berlinale zum Beispiel oder dann später, Ophüls kam ja nach mir übrigens. Ja?
Ja.
Ich war das 5. oder 6. Festival in Deutschland.
Ach, okay.
Tatsächlich.
Ja.
Ne? Und dann habe ich da selbstverständlich die Filme, wenn sie dann noch nicht den regulären Kinostart hatten. Ja? Und es gab tatsächlich Filme, die liefen bei der Berlinale und waren im November noch nicht gestartet. Mhm. Ne? Übrigens bei den Fernsehfilmen auch. Ne? Ich habe Fernsehfilme im Programm gehabt, die sind 2 Jahre später ausgestrahlt worden.
Okay,
aus irgendwelchen Gründen auch.
Okay,
Und insofern war das dann, wie gesagt, die einzige Vorgabe, noch nicht im Kino oder nicht im Fernsehen, aber gern auf anderen Festivals. Kein Problem. Ne? Und das ist absolut Tere, wie viele Festivals heute haben. Nee, der darf woanders nicht laufen. Das ist doch Quatsch. Ne? Ein Film soll, wenn er die Chance hat, auf möglichst vielen Festivals laufen, um einen entsprechenden Ruf zu bekommen, um eine entsprechende Werbung für den normalen Kinoeinsatz. Ne? Oder auch für die Fernsehausstrahlung.
Und war mal jemand böse mit dir?
Nein, also.
Oder enttäuscht?
Mit enttäuscht kann es sicher sein, aber das haben die mir, ja, sie haben es mir nicht krumm genommen, ja.
Okay.
Enttäuscht vielleicht, ja, klar, aber böse bestimmt nicht. Waren sie nicht, mit allem Verständnis. Vor allem, wenn sie dann zu spät kamen, wenn mein Programm fertig war, ne, und ich buchstäblich keinen Platz mehr hatte, ne, dann habe ich das auch ganz ehrlich gesagt, ne, und dann haben die auch Verständnis dafür, ne. Und dann hat sie selbstverständlich die Auswahl aus dem Riesenangebot, was man in Deutschland dann hat und Österreich und der Schweiz dazu, selbstverständlich auch automatisch dadurch, weil die Filme ja noch nicht gestartet sein sollen, im Kino und im Fernsehen. Ja. Und so war das dann doch ein quantitativ in Angebot, das sehr begrenzt war, immer im Herbst, ne, wenn ich im Oktober, November mein Festival machte. Ne, hat sie beschränkt auf die Filme, die da noch nicht im Kino waren. Ja. Und in aller Regel waren es Filme, die dann halt so im Oktober, November, dann danach, nach dem Festival oder im Jahr darauf, im Frühjahr, dann ins Kino kamen, ja. Und insofern hatte ich eigentlich nie ganz große Probleme, dass ich Filme ablehnen musste, ne.
Okay.
Eine Auswahl habe ich selbstverständlich getroffen, ja. Und bei den Kurzfilmen, wenn du 300 Filme zugeschickt kriegst, ne, und kannst dann vielleicht 15 oder 20 nur zeigen, ist ganz klar, ne. Und wenn dann einer böse war, weil ich ihn nicht genommen habe, ich kann ja nicht alle zeigen. Also das ist doch verständlich, ist doch verständlich, wenn man dann eine Auswahl macht, die aber natürlich sehr subjektiv relativ persönlich ist. Ne? Die Geschmäcker sind verschieden, ja. Und insofern ist es doch auch legitim. Ne? Und das Nächste ist selbstverständlich, dass ich mir auch überlegt habe, wie ein Film programmatisch überhaupt in das Festival dann mit reinpasste. Ne? Dass irgendwo das Gefüge stimmte. Ne? Also natürlich habe ich jetzt nicht immer mir eine inhaltliche Vorgabe gegeben, jetzt willst du das Thema machen oder jenes. Die Themen haben sich dann, sofern überhaupt welche dann da waren, von selbst ergeben. Ja? Klar, irgendwann war es dann halt mal bestimmte Welteinflüsse, die Filmschaffenden bewegt haben. Ja? Und dann kam immer dann das Ganze als Lawine, das ist das Faszinierende, ne? Also zum Beispiel Iran oder der Irakkrieg oder in Afrika irgendetwas Besonderes, ne? Dann werden erstmal Projekte geplant, dann wird das Drehbuch geschrieben, dann wird der Film gemacht und es sind ja Zeiträume von 2-3 Jahren, die vergehen, ja. Und da kann sein, dass dann auf einmal in halb Dutzend Filme zu diesem Thema dann auf einmal kommen, parallel dazu, ne? Und da kannst du auch nicht hingehen und dann alle zeigen, sondern du musst dann da auch wieder eine Auswahl treffen, inhaltlich, selbstverständlich.
Hattest du mal einen Film, wo du möglicherweise nicht nehmen konntest oder wo es zu spät war, wo du im Nachhinein gedacht hast, den hätte ich haben müssen?
Stimmt, 100%ig. Jedes Jahr. Jedes Jahr.
Kannst du ungefähr ermessen, wie viele Filme du in deinem Leben gesehen hast?
Also allein zur Sichtung der deutschen, österreichischen und Schweizer Filme in 40 Festivaljahren, die ich gemacht habe, waren das jedes Jahr um die 500-600 mindestens. Ne? Also kann man schon mal hochrechnen. Ja. Und dann bin ich ja davor im Kino gewesen, ohne Ende. Ich habe ja auch jahrzehntelang ganz normales Kino gemacht. Das heißt, also in 4 und später 8 Kinosälen, ich habe mir die Filme alle angeguckt, die ich selber gespielt habe, ne? Und bin auf den Festivals gewesen. Ja. Wenn ich in Cannes war, naja gut, da habe ich dann halt auch meine 30-40 Filme gesehen in den 2 Wochen. Mehr war gar nicht drin Zeit. Ja. Oder in Locarno oder in Venedig oder sonst wo, ne, dann siehst du da auch dann in einer geballten Ladung, ja, entsprechend Filme. Oder bei der Berlinale, ne? Also da bin ich allein im Wettbewerb, dadurch, dass ich 30 Jahre lang da in der Jury war, ne, habe ich da schon mal die 25 Wettbewerbsfilme gesehen und dann mindestens mal die gleiche Zahl nur nebenbei. Ich hockte da von morgens um 9 bis nachts um 1 oder 2 im Kino und habe da zum Teil 7 Filme an einem Tag gesehen. Ja, das sagt jeder, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Ne? Und wenn dann Leute mir voll, vorgejammert haben, weil ich gesagt habe, schauen Sie bitte die beiden Filme an. Das geht nicht. Wenn ich einen Film gesehen habe, muss ich den erst verarbeiten. Das ertrage ich nicht. Dann sage ich, ich kann 7 Filme am Tag schauen. Ja, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Warum? Wenn man den Film nicht nur konsumiert und sich anschaut, just for fun, sondern ihn professionell anschaut, analysiert, ne? Und das muss ich doch, weil das zum Teil ein Film ist für mein Programm oder für mein Festival, da schaut man den Film anders an und das ist faszinierend. Also da schaue ich erstmal auf die Inszenierung, ich schaue auf das Drehbuch, ich schaue auf die Dramaturgie, ich schaue auf die Schauspielkunst, ich schaue auf die Musik, ich schaue auf die Kamera, ich schaue auf die Ausstattung und so fort und so fort. Das gucke ich alles sehr wach an und da bleibst du glockenwach, ne? Und bist hinterher auch nicht müde und dann kannst du den nächsten Film sehen, eine halbe Stunde später. Ne? Und das Faszinosum gibt sich dabei dann vor allem auch, wenn man in einem Gremium wie ich 40 Jahre bei der Medien- und Filmbewertung in Wiesbaden tätig war und dort sogar 38 Jahre als Juryvorsitzender. Das heißt, ich musste dann sogar nach jedem Film die Gutachten schreiben. Ja? Und das sind anspruchsvollste Filmkritiken, wenn man so will, die halt inhaltlich, dramaturgisch das Ganze bewerten. Und da sieht man Filme morgens ab 9 Uhr bis abends. Das sind zum Teil 7, 8 kurze und lange Filme hintereinander, ja, nur mit einer Diskussionspause dazwischen. Dann wird entschieden, kriegt der Film ein Prädikat und welches oder keines. Und dann kommt der nächste Film, ja. Und das 7, 8 unterschiedlichste Filme, kurze oder lange, an einem Tag und dann setze ich mich abends noch hin und schreibe die Gutachten zu den Filmen, ja, damit sie fertig sind am nächsten Tag. Und dann habe ich in einer Woche 35 Filme gesehen und das geht alles, ne? Aber nur durch diese Form des Filmeguckens, ne? Du analysierst den Film im Kopf, ne? Und dann ermüdigt dir das nicht und du bist auch nicht überfordert. Ne?
Okay.
Das ist faszinierend, ne? Und wenn ich jetzt das hochrechne, deine Frage war ja, wie viel hast du wohl in deinem Leben gesehen?
Ja.
Naja, das sind also Tausende, Abertausende.
Also für die Filmsichtungen müssten es ja 20.000 schon gewesen sein in 4 Jahrzehnten, ja. Und wenn man dann noch die gleiche Menge für das reguläre Kino vorher und
fürs Festival und so fort.
Ja.
Also
bist du bei 50.000 Filmen.
Locker.
Also wenn jemand, man sagt heute immer so gern, wenn man mal das Wochenende zu Hause verbracht hat und nichts anderes gemacht halt als Netflix oder so schauen, dann sagt man, ich habe Netflix durchgeschaut. Ja. Geht natürlich gar nicht bei dir mal. Aber du bist vielleicht die erste Person, die ich kennenlerne, der ich das glauben würde. Alles, was da ist, hast du schon gesehen. Also 50.000 Filme? Also wahrscheinlich waren es sogar mehr, ja. Das aber
kann schon sein. Ja, ich hab's nicht gezählt. Ne? Und es war unterschiedlichste Filme. Ne?
Ja.
Und zwar ganz gerecht. Ne? Da ist natürlich auch Unterhaltsames dabei und sehr Anspruchsvolles und sehr Kreatives. Ne? Also das ist ein Reichtum. Also ein Regisseur hat mal gesagt, Film bildet auch. Natürlich bildet Allgemeinbildung, ja, im besten Sinne, ne? Und man bekommt tatsächlich durch Film, wenn man so viel gesehen hat wie ich, ein unglaubliches Weltbild und gleichzeitig auch Menschenbild, ja, wie Menschen sein können, ja.
Durch die Filmgespräche oder durch den Film?
Durch den Film allein schon.
Ja.
Und dann natürlich, wenn man Kino ist mehr als Film macht, das heißt, auf verantwortliche Weise jahrzehntelang, ein halbes Leben, 50 Jahre mache ich das schon. Und nach wie vor, Film einem Publikum zu vermitteln, ja, das Publikum dafür zu begeistern, dafür zu interessieren, ist das die entscheidende Sache. Ne?
Mhm.
Ja. Und das bringt Unglaubliches in den Kopf, ne? Davon zehrt man.
Nun habe ich in meinem Studium der Filmwissenschaft gehört, das Geheimnis des Kinos ist es, wenn das Publikum vergisst, dass es im Kino sitzt, weil es sich ja komplett auf diesen Film einlässt. Aber wenn du jetzt so analytisch und so aufmerksam an den Film herangehst, findet dann die Magie bei dir noch statt, wenn du einen Film anschaust?
Das kommt immer wieder mal vor, ja. Und also gestern habe ich sogar im Fernsehen einen Film gesehen, ja, und da war ich voll drin, ja. Das ist ein Film gewesen über einen jungen Mann aus jüdischem Haus. Und da bin ich tatsächlich so richtig eingetaucht und war fasziniert. Zum einen durch die Art der Darstellung, die Schauspielkunst und dann die fantastische Inszenierung. Anthony Hopkins, schon im hohen Alter, spielt einen Mann, der reflektiert eine besondere Zeitepoche seines Lebens. Er arbeitet in London und erfährt, dass es eine Hilfsorganisation in der Tschechoslowakei gab, in Prag. Zu der Zeit hatten die große Probleme mit ihrer Arbeit für Flüchtlinge, denn das Sudetenland ist gerade von Hitler annektiert worden, ja. Und das auch noch mit Genehmigung von England und Frankreich, ne. Die wollten den Krieg verhindern und haben gesagt, wenn wir den Hitler das Sudetenland schenken als ein Teil der Tschechoslowakei, dann gibt er vielleicht Frieden, was natürlich Illusion war. Und er ist einfach nach Prag, um diese Flüchtlingsorganisation zu unterstützen, ja, und entdeckt dabei, dass da Tausende von Flüchtlingen in Prag unter unmenschlichsten Umständen auf den Straßen, in Zelten oder ohne Zelte nur entdecken, bei Kälte, Winterkälte, nun hausen und am Verhungern sind. Und vor allem hat er gesehen, Hunderte und Aberhunderte von Kindern, Tausende von Kindern, kleine Kinder, ne, und sagt, die müssen wir retten, ja, und beschließt, ich organisiere Züge, die Kinder nach England bringen. So, und dann fängt er an, eine Organisation um sich aufzubauen, auch mit denen, die schon in Prag sind. Einmal braucht man Geld. Das Visum kostet 50 Pfund, damit wir die überhaupt rüberkriegen, dass die rein dürfen nach England. Zweitens brauchen wir Gasteltern, die Kinder aufnehmen.
Mhm.
Ja. So, jetzt diese Gasteltern zu finden, ja. Mhm. Und wie vor allem. Zweitens die Kinder dann auszuwählen, die mit Papieren auszustatten, mit Wiesen auszustatten. Und diese, es ist unglaublich, ne? Die erste Gruppe, die er dann schließlich nach langer Zeit und zähen Kämpfen und mit Unterstützung seiner Mutter organisiert hat, waren 25 Kinder. Und am Schluss waren es fast 700 Kinder, die deren Leben, fast alles jüdische Kinder, deren Leben er gerettet hat dadurch. Ja. Das ist so unglaublich toll inszeniert, vor allem auch durch diese Rückblenden, ja, in seine Jugendzeit. Ne? Und da war ich dann voll drin. Das hat mich gepackt. Natürlich das Schicksal dieser Menschen, ja, und dann endete das natürlich abrupt. Der letzte Zug durfte nicht mehr aus dem Bahnhof raus. Da war nämlich dann die Tschechei schon komplett besetzt von Hitlers Truppen. Ja. Und die haben verhindert, dass der letzte Zug mit über 200 Kindern dann noch abfahren durfte. Und die sind tatsächlich dann alle Richtung Vernichtungslager verschwunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie auch die ganzen Erwachsenen, die da in Prag hausten, die Flüchtlinge. Es waren ja großteils Juden. Ja, also das ist einer der Filme, wo man dann eintaucht und wo ich dann selbst noch eine gewisse Form von Erschütterung spüre und wo ich dann wirklich voll drin bin, ja, und alles drumherum vergessen kann. Das ist selten, aber kommt immer wieder vor. Ja, und insofern bin ich jetzt nicht ein abgestumpfter Filmanalytiker geworden.
Auch Adrian Kutter hat noch die Magie des Kinos trotz der langen Zeit. Ja. Gibt es denn unter den zahlreichen Filmen einen Film, der dich nie losgelassen hat, der so ein bisschen dein Leben begleitet oder was dich immer gepackt hat?
Ja, also ich werde immer wieder gefragt, was war Ihr Lieblingsfilm? Haben Sie einen Lieblingsfilm?
So wollte ich es nicht formulieren.
Extra. Ja, ich weiß, genau. Also wenn es einen Lieblingsfilm gäbe, dann ist es einer, der tatsächlich mich dann total packt, ne, und in meinem Kopf immer drin bleibt. Ne, und den ich faszinierend finde von der Gestaltung her, vor allem durch den Inhalt, durch die Schauspielkunst selbstverständlich. Das ist ganz klar. Aber das sind dann im Lauf meiner nun doch über 80 Jahre, wovon ich dann mit 4 habe ich den ersten Film, nicht ganz, aber in Bildern ausschnittweise gesehen, da ist einiges zusammengekommen, ja. Und ich müsste sagen, das sind bestimmt 100, 200 Filme dabei, die ich außergewöhnlich finde, nach meinem Geschmack, nach meinem subjektiven Empfinden, ja, die ich als Lieblingsfilm oder als besonderen und prägenden Film bezeichnen kann, ja. Und da jetzt anfangen aufzuzählen, also das wäre schon wieder ungerecht, ne? Nur einen zu nennen auf jeden Fall, ne? Es geht natürlich auch quer durch Genre durch, ne? Also klar, als ich aufgewachsen bin in den 50er Jahren, also meine Jugendzeit, also 1950 wurde ich eingeschult, ne? Also meine ganze Grundschule und dann Gymnasium in der Zeit war natürlich die Hochzeit des amerikanischen Western. Das habe ich ganz besonders geliebt. Aber dann selbstverständlich später war ich ein großer Fan der Filme des italienischen Neorealismus, also De Sica und Fellini und so fort. Ja. Dann der französische Film der 30er, 40er Jahre und 50er Jahre. Großartig, ne? Und dann in Amerika vor allem der Film Noir, also die Filme der 30er Jahre, wobei ich auch ein Liebhaber war der sogenannten berühmten Komödien, nicht nur Lubitsch, sondern auch die anderen, ja, also diese Screwball-Comedies, ne? Ja. Die habe ich geliebt. Ja. Ne? Vor allem dann mit einem Gregory Peck oder mit einem William Holden und mit einem Spencer Tracy und wie sie alle hießen, ja. Die habe ich schon sehr geliebt. Genau.
Also schaffst du immerhin die ganze Bandbreite. Programmkino muss nicht Comedy
und dann selbstverständlich durch meine Programmation in der Not in Biberach, wo ich dann wusste, wenn ich überleben kann dort bei einer ganz großer starken Konkurrenz in der eigenen Stadt, dann mache ich Filmkunst, ne? Und aber mit der speziellen Konzentrierung dabei auch auf den deutschen Film, den und Schweizer und österreichischen Film, das hat natürlich dann meine Sichtweise schon auch sehr verändert. Ne? Ich wurde schon ein Fan von diesen Filmen. Also wenn man einen Film von Werner Herzog wie Herz aus Glas oder Nosferatu sieht, also das ist schon nicht gerade ein normaler Film. Ja, sowas habe ich geliebt, diese ganz spezielle Form des Filmemachens. Aber auch von den anderen, ganz offen gesagt, eine Heimat vom Edgar Reitz zum Beispiel oder von Alexander Kluge, ne? Die Artisten in der Zirkuskuppel. Solche Dinge, das hat mich schon fasziniert, und Fassbenders Filme, auch wenn ich sie zum Teil abgelehnt habe, weil sie einfach für mich dann handwerklich zu schlecht waren, die ersten. Es war ja grauenhaft. Der Rainer hat nur auf den Inhalt gesetzt und das Handwerkliche war ihm vollkommen Wurst. Aber es waren halt wichtige Filme, weil sie die Gesellschaft verändern sollten und auch verändert haben. Ja, nicht umsonst waren diese zum Teil enge Verbindung zwischen der Sympathie für die RAF und dem deutschen Film der damaligen Zeit, die war nicht nur gegeben, sondern die war auch sehr ausgeprägt. Ne? Ja, und warum hat dann auch Margarete von Trotka sich dieses Themas besonders angenommen? Ja, also Bleierne Zeit und ja, oder Reinhard Hauff mit Stammheim und so fort. Ne? Das ist ganz klar. Ne? Und wenn man dann diese Filme zur Diskussion stellt im Kino mit dem Publikum, und dann steht man 2 Stunden vor dem Publikum und muss konzentriert mit dem Regisseur und vielleicht noch Schauspielern auf der anderen Seite daneben diesen Film vermitteln und dem Publikum klar machen, dass sie sich damit selbst damit auseinandersetzen, was mit nach Hause nehmen können, ja, dann gehen diese Filme schon auf eine besondere Art und Weise in den Kopf und in die Erinnerung. Ne? Und die vergisst man dann auch nicht. Ne? Das ist ganz klar. Und da habe ich Diskussionsschlachten zu der damaligen Zeit, vor allem in den 70er und 80ern, im Kino erlebt. Das war unglaublich. Nach diesen zum Teil sehr, sehr schwierigen und anspruchsvollen Filmen, ja. Und das Publikum war sicher dankbar dafür, ne? Ob sie nun die Filme abgelehnt haben oder ob sie die gut fanden, bleibt dahingestellt. Aber sich damit auseinanderzusetzen, war, das hat man gespürt. Das habe ich gespürt vor dem Publikum. Ich stand ja immer mit davor. Das habe ich schon gespürt. Das hat diesem Publikum imponiert und das wollten sie auch haben. Auch wenn sie hinterher dann im anderen Kreis dann drüber anders gesprochen haben. Aber sie waren dankbar dafür, dass sie das Angebot bekommen haben, was sie woanders vielleicht nicht bekommen haben. Ja. Und insofern war 50 Jahre Kino machen und ein Festival machen, und ich mache ja immer noch Film auf unterschiedlichste Weise für ein Publikum. Das war für mich einmal Verpflichtung dem Publikum gegenüber, und ich wollte nie das Publikum erziehen, das wurde mir auch mal vorgehalten. Nein, nein, ich wollte das Publikum bereichern und anregen, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und das andere, ich war mein Leben lang dann halt auch der große Unterstützer und Förderer des deutschen Films, nicht nur dass ich die Filme gezeigt habe, dass ich das Festival machte für die Filmemacher, dass ich in der Filmbewertung für die Prädikate sorge, dass ich die Filmförderung in Baden-Württemberg gegründet habe und aufgebaut habe und überall, wo es nur ging, immer mich für den Film einsetzte, auf den Festivals, in den Jurys, egal wo, also Film zu unterstützen und damit die Filmemacher zu unterstützen, ja. Das ist der eine Teil meiner Lebensaufgabe in Sachen Film und der andere mein Publikum, ja, wie ich es vorher sagte. Ne? Also für mich ein wunderbares und reiches Leben, das ich bisher hatte und das ich auch nicht aufgeben werde. Ich werde wahrscheinlich, jetzt sage ich was ganz Böses. Ich habe einmal bei einer Versammlung der Kinomacher, da waren aber nur wirklich Kinomacher dabei, die doppelt so alt und noch älter wie ich waren, und die haben Dinge losgelassen. Ich konnte es nicht mehr ertragen, da bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich glaube, ich bin hier an einer Rentnerveranstaltung. Die war natürlich etwas säuerlich, ganz klar. Ne? Und einmal habe ich sogar Weil, ja, das war so ein Phänomen, dass viele Kinomacher sicher auch mit Leidenschaft Kino machten und Filme zeigten, aber nicht aufhören können. Ja, es gab unglaublich viele Kinos in Deutschland und als Präsident der Deutschen Filmkunsttheater war ich eigentlich in jeder Stadt unterwegs, wo es Kino gab, ne, und kannte dadurch auch viele Kolleginnen und Kollegen und habe auch entdeckt, dass überall auch dann die nächste Generation da war und sogar schon die zweite Generation danach und die große Probleme hatten, weil ihre lieben Papas und Opas drüber einfach nicht aufhören wollten, ja. Und die hatten natürlich auch oftmals eine ganz andere Form und Vorstellung von Kino machen, wie die Jungen, ja, die natürlich verändern wollten, die ihre eigene Art Kino machen umsetzen wollten, so wie ich es ja dann auch in Biberach gemacht habe. Da habe ich dann mal in böses Wort losgelassen. Also, der kann halt nicht aufhören, ja, der macht irgendwann mal noch Kino aus dem Sarg raus. Entschuldigung.
Haben sich denn die Filmfestspiele auch immer so als politische Diskussionszentrum, als Diskussionszentrum etabliert gehabt? Und ist das auch heute noch so?
Gut, dazu muss man halt sagen, dass das Programm, das ich beim Festival zusammengestellt habe, schon, was die Inhalte anbelangt, anspruchsvoll und vor allem wichtig war. Mhm. Ja. Das heißt, auch damit sehr politisch. Da. Die ganzen Probleme, die jedes Jahr von den Filmemachern umgesetzt werden in ihren Filmen, haben ja was mit der Gesellschaft, mit den Ländern, mit der Welt zu tun, mit Krieg, mit Verfolgung, Verlust von Freiheit, Demokratie, egal was. Ne. Es sind unglaublich wichtige Filme auch, ne? Und die großen kommerziellen Erfolgsfilme, die reine Unterhaltung sind, die würde ich nie in ein Festival reinsetzen. Mhm. Die laufen parallel dazu sowieso in den anderen Kinos, ne? Die haben ihr Publikum, ja. Mhm. Aber ein Festivalpublikum, meiner Meinung nach, kann erwarten, dass außergewöhnliche Filme in einem Festival gezeigt werden, die diskussionswürdig sind. Ne? Mhm. Und insofern ist jedes Festival für mich, so wie ich es gestalte oder gestaltet habe, ein Politikum. Mhm. Ganz klar.
Hat sich das verändert, dass die Einreichungen, die Filmemacher heute nicht mehr so politisch sind? Oder ist das im Laufe der Jahre vielleicht auch einfach etabliert worden?
Im Gegenteil. Ja. Ich habe sogar, sie verändern sich in ihrer Haltung, sie verändern sich in ihrer Interessenhaltung, ja, welche Themen sie sich heraussuchen. Mhm. Aber wenn wir jetzt einen Film haben wie den Feigenbaum, der sogar für einen Oscar nominiert ist, ne, der rausgeschmuggelt werden musste aus dem Iran, ja, das ist unglaublich, ne? Und sowas gibt es in den letzten Jahren immer wieder, hochpolitische Filme, ja, in allen Bereichen. Nehmen Sie mal als Konklave. Konklave ist ein hochpolitischer Film, der mal wirklich aufarbeitet diesen Missständen im Vatikan, ja. Also es gibt nach wie vor jedes Jahr außergewöhnlich viele Filme, die sich ganz kritisch mit unserer Gesellschaft und der Weltpolitik, ne, auseinandersetzen, ja, und natürlich verändern sich die Themen, das ist ganz klar, ne. Aber so habe ich die Erfahrung in 40 Jahren Festival und jetzt begleite ich ja immer noch meine Frau bei ihren Festivals, ne, immer gemacht. Die Filme kommen immer wieder. Sie genügen da, um höchst diskutable Festivalprogramme zusammenzustellen, ja. Und insofern ist der Reichtum des Films nach wie vor gegeben.
Aber war dann der deutsche Film, das hast du ja schon erzählt, er war ja sehr links.
Der 68er Film war links. Klar, ist ganz klar, ne? Ja. Und der begann in den 60ern, dominierte die 70er Jahre und ging bis weit in die 80er Jahre hinein und wurde dann wirklich in der Not halt auch immer mehr unterhaltsamer, ne? Gut, aber selbst ein Film wie Männer von der Doris Dörre kann man sagen, das war schon sehr gesellschaftskritisch, wie die beiden mit dem Mädel damals umgingen, ja, und so fort, ne, und sich selbst denunziert haben damit, ne, also unkritisch war der Film schon auch gar nicht, ne, ja, aber es war halt sehr unterhaltsam, ne, und Theo Hinz, der damalige Leiter der Filmverlag, der Autor, den ich dann in Biberach überredet habe, dass ich eine Kopie kriege im Januar zum Bundesstart nach dem Festival-Einsatz, wo überragend lief. Die Kopie habe ich gekriegt, ne? Und dann ist der Film nach einer Woche dann halt explodiert, ne? Und dann hat er Kopie nachgezogen, noch nachgezogen. Am Schluss waren es, glaube ich, 200 mindestens oder 300. Der Film hat schon den Nerv auch getroffen, ja. Und oder dann in Filmen wie Der bewegte Mann. Ja. Also das ist ja Thema Schwulsein, ja. Und der Film hat ja ein präsentes politisches, gesellschaftspolitisches Thema, ne?
Ja.
Und auch so unterhaltsam gemacht, dass die Leute sich Kinder zum Teil kaputt gelacht haben, ja. Also diese Hinwendung, dann diese bestimmten Themen, die man abarbeitet, im Film etwas populärer zu machen, unterhaltsamer, war ja durchaus legitim und hat dann den deutschen Film auch irgendwo gerettet. Ja, nur draufhauen, das wäre zu wenig gewesen auf Dauer. Ne?
Wieso hat sich das deutsche Kino so links etabliert gehabt? Waren sowieso alle damals links oder waren es auch die Kinobetreiber, die sich mit solchen gesellschaftskritischen Themen lieber beschäftigt haben? Oder war es nach dem Krieg auch einfach gar nicht möglich, dass konservative...
Also in erster Linie war es eine Reaktion auf den Film der 50er und Jahre, und das war die große Serie der Heimatfilme und Revuefilme, die ich nicht verdammen will. Das Volk war ausgehungert, Deutschland war kaputt in Ruinen, ja, und die wollten in eine Traumwelt eintauchen, das war ja legitim, ne? Dazu gab es aber auch schon in den 50er Jahren hervorragende Filme, ne? Also die halt Teufelsgeneral, Canaris und das Rosen für den Staatsanwalt und so fort, die gab es auch. Die Mehrheit der Bevölkerung wollte natürlich dann die heile Weltfilme sehen, klar, auch verständlich. Und dann kam in den 60er Jahren halt dann die Wellen, ja, also bis zur Sexwelle, die Schulmädchenreport, ne? Und dann die Edgar Welles rein, die Karl Mays und so fort, die kamen da alle zuhauf, und das war dann halt für eine bestimmte Zahl von Filmemachern einfach zu wenig. Nur diese unterhaltsame Kiste wollten sie auch nicht bedienen, ja, sondern sie wollten auch noch Filme, die sich mit ernsten Themen beschäftigen, die es durchaus gab, ne? Im Wirtschaftswunderland Deutschland. Und deswegen das Oberhausener Manifest in den 60ern von Alexander Kluge und Edgar Reitz und den anderen, ja, initiiert, ne, und in Oberhausen. Das bedeutet aber auch, das waren nur kurze Filme, die damals dort liefen, ja. Aber das war der Beginn, ja, des sogenannten jungen deutschen Films, ne. Und dann kamen die ersten langen Filme, ne, die sie produziert. Gareitz, Kluge und dann die Mainka und die anderen alle, die nachkamen, ja. Und das war dann so die Gegenbewegung auf das sehr erfolgreiche deutsche Kino, den deutschen Film, der nur unterhaltsam war und dann letztendlich sogar in eine totale Spekulation dann abdriftete, ne? Also Schulmädchenreport, wenn es dann der bald 20. war, schon war ja ganz klar. Ja? Man hat sich bald schon Mühe geben müssen, noch was einzufallen. Ja? Da gab es die Sekretärenreports und die Hausfrauenreports und weiß der Henke was. Dann kamen die Aufklärungsfilme von Kolle und solche Dinge. Ne? Alles sehr, sehr spekulativ. Zum Geld verdienen, klar. Und dass dagegen dann der junge deutsche Film, der seine Hochzeit dann in den 60ern, 70ern bis in die 80er hatte, als starker Kontrast da sein musste, ist doch selbstverständlich. Ne? Und dass der links war, klar. Ne? Und dass da eine gewisse Sympathie für die Bewegung, die aus der Studentenschaft kam, RAF, ist doch ganz erklärlich. Ne? Und dann hat es irgendwann mal halt aufgehört, ne? Und dann, deswegen heißt es aber nicht, dass es die politischen und gesellschaftskritischen Filme nicht mehr gab, aber auf eine andere Art und Weise.
War damals auch ein Graben in der Kinomacherwelt? Also du warst ja junger Kinomacher. Hast du dich einfach da mehr getraut oder wollten die anderen das gar nicht wissen?
Das ist ein heißes Thema angesprochen. Also ich war in der Branche wirklich so der Aufrührer und der Rebell. Ne? Es gab auch, darf man halt eins nicht vergessen, ja, viele der alten Kinobetreiber, die waren vielleicht auch noch ideologisch geprägt durch den Nationalsozialismus. Ich will jetzt niemand wehtun.
Niemand nennen, ja.
Auf jeden Fall hatte ich durchaus gespürt, ne? Und dann war ich ja sehr schnell in der Branche drin, dadurch, dass ich schon ein Jahr nach Beginn meiner Kinokarriere in Biberach dann in der Gilde Deutscher Filmkunsttheater präsent war und bei den Versammlungen auftrat und Reden hielt, ne, und meine Programme vorstellte. Und da habe ich dann schon Worte gehört wie, das ist ein Kommunist, das ist ein Linksradikaler, ne, und solche Dinge, ne, weil ich diese Filme zeigte, ne.
Ja, okay.
Und sie offen zugaben, diese Filme nicht zeigen zu wollen, aus ideologischen Gründen. Mhm. Wir lehnen diese Filme ab, ne? Mhm. Die wären linksradikal, die wären sympathisierend mit der RAF und so fort, ne? Also da hatte ich jahrelang einiges zu hören, ja. Und durchaus auch Ablehnung zu spüren, ja. Irgendwann, als dieser Film ja dann so mehr und mehr dann halt zwar künstlerisch blieb, aber nicht mehr mit diesem typischen Thema der 68er Filmemacher dann verhaftet war, dann hat sich das auch gelegt, ne? Und dann wurde eigentlich mehr und mehr meine Arbeit generell, meine Form des Kinomachens dann anerkannt und beispielhaft. Nicht umsonst musste ich dann dieses Buch Kino ist mehr als Film herausbringen, wo ich dann, da steht es ja auch, Gedanken über modernes Kinomachen, steht noch drunter als Untertitel. Also das ist der Beleg dafür, dass die wollten, wie der Adrian auf die unterschiedlichste Art und Weise versucht, das Publikum für den anspruchsvollen Film zu gewinnen, ja. Und ja.
Das waren die Biberacher Filmfestspiele.
Genau.
Ja. Als Ausdruck, als großer Jahresausdruck des Ganzjahresprogramms.
Ja, 40 Jahre. Ja. Und dann hatte ich klar natürlich zu überlegen, wie lang kann ich es machen, ja, verantwortungsvoll auch, ohne dass ich mich dann irgendwann als alter Knilch auf der Bühne lächerlich mache. Ne? Denn selbstverständlich war es, dass ich bei jedem Film beim Festival, und das Festival lief parallel in 4 Kinosälen und damit unendlich viele Filme an einem Tag, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, ich als Festivalleiter, der für jeden Film, den ich zeige, dann auch verantwortlich mich zeige, ne, und mich dahinter stelle. Ne? Da muss ich zumindest am Anfang ein paar einführende Worte sagen und am Schluss bei der Diskussion dabei sein. Wobei das Dabeisein bei der Diskussion nicht obligatorisch zwingend war. Wenn ich spürte, dass das Gespräch nicht ich muss mit dem Publikum diskutieren, sondern die Filmschaffenden, die ich zu jedem Film ins Festival geholt habe, die sind die Gesprächspartner mit dem Publikum und nicht ich. Und wenn ich spüre, das Gespräch läuft, da konnte ich zum Teil nach 2 Minuten schon rausgehen und in den nächsten Saal, wo ich ja dann weitermachen musste, ja, ne? Ja. Und hab die allein gelassen.
Ja,
ne?
Ja.
Da gab es dann Leute, wie kann der Adrian die allein da vorne lassen? Nee, die haben das genossen. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus. Es ist euer Publikum, das ist euer Saal jetzt, das ist euer Film, euer Publikum, da muss ich nicht dabei sein, raus. Da sind die stolz drauf gewesen, ja. Und das Publikum fand's, da muss ich doch nicht noch einen Kommentar dazu geben, den ich höchstens dann mal, wenn ich länger dabei war, mal, wenn ich auch was unbedingt sagen musste, weil es aus mir heraus musste, eine Frage oder Bemerkung, ne? Oder wenn ich mal beim 10 Beginn vielleicht mal eine Frage stellte, um das Ganze ins Laufen zu bringen. Aber meistens, ich habe abgewartet, ne? Natürlich, Publikum auf, so, jetzt, da sind sie, ne? Haben sie vorgestellt, ne? Und wenn dann keine Frage kam, dann, jetzt warten wir mal, ne? Da kommt schon jemand. Siehe da, die erste Hand kam hoch und dann lief das. Ne? Und man muss nur Geduld haben. Und 40 Jahre, ne? Und dann war ich just gerade auch 75 geworden. Na, ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt. Alt genug, ohne dass ich dann mich zum Deppen mache auf der Bühne und darin noch reden halte. Ne? Und zum anderen, es ist ein Jubiläum, 40 Jahre, ja, da kannst du abtreten. Und das habe ich dann auch gemacht und habe aufgehört. Dann hat es Gott sei Dank meine Frau weitergemacht. 2 Jahre zumindest in Biberach. Und dann leider nicht weiter, weil sie mit dem sogenannten Förderverein, den die Stadt mir zuliebe gegründet hat, na, um das Festival unterstützen zu können. Da verselbstständigen sich dann halt in so einem Verein auch hin und wieder Menschen, ja, und denken, sie wären wichtiger als das Festival und haben ihre eigenen Ideen und die haben nichts mit den Filmen zu tun, ja, sondern nur was mit dem Brimborium, wo sie sich selbst darstellen können, drumherum, ja, Party machen und Und damit wollte meine Frau dann, die das Festival genauso gemacht hat wie ich, zumindest 2 Jahre, dann absolut auch nichts zu tun haben. Ja. Und dann sind wir halt gegangen und machen jetzt in Ravensburg und in Weingarten. Und meine Frau hat sogar noch in Göppingen. Mhm. Fängt in Bälde das Filmklangfestival zum 3. Mal schon in Göppingen an, mit rein mit Filmen mit musikalischem Hintergrund. Mhm. Also Dokumentarfilme, Spielfilme, aber im Mittelpunkt die Musik. Und in Ravensburg, so wie wir es in Biberach gemacht haben, ja, und in Weingarten, wunderbar. Und genau so wieder, wie es geplant war, wie es die Filmemacher wollten. Nur das Gespräch im Kino nach dem Film und nicht der Schmonz außenrum. Das brauchen wir nicht, ne? Sonst brauchen wir kein Festival machen.
Das ist ein gutes Schlusswort für diese Episode. Wir sind am Ende angekommen,
ja.
Und die Biberacher Filmfestspiele waren aber auch nicht das einzige Festival, wo du deine Finger drin hattest. Und in der nächsten Folge wollen wir dann darüber reden, welche Festivals du noch mitgestaltet hast, vielleicht mitberaten hast, vielleicht immer wieder gern besucht hast. Da können wir mal über die anderen Festivals sprechen.
Wunderbar, würde ich gerne tun.
Vielen Dank, lieber Adrian.
Ebenfalls, lieber Michael.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.